Ich glaube, ich hab's. Sorry. Ja, guten Morgen auch von mir. Wir haben es gerade schon gehört. Wir feiern heute Abendmahl. Und wir tun das, weil uns der Herr dazu aufgefordert hat, das zu tun. Aber wir tun das auch, weil wir von uns aus dem Herrn danken dürfen für das, was er uns geschenkt hat, was er uns für uns getan hat, durch das, was er am Kreuz getan hat, durch das Opfer, was er getan hat am Kreuz. Und wir wollen heute besonderes Augenmerk darauf legen, auf die Bedeutung vom Kreuz, ne, was es bei uns Menschen auslöst. Und das ist nicht immer gleich, sonst wären heute wahrscheinlich alle in Düsseldorf irgendwo in einer Gemeinde. Aber das ist nicht so. Und für die meisten von uns hier hat das Kreuz sicherlich eine positive Bedeutung. Da ist Kraft dahinter, da ist Leben dahinter. Aber für viele Menschen ist es etwas völlig Unverständliches. Eine Torheit, wie die Bibel sagt. Und wir wissen, dass das Evangelium polarisiert. Aber unsere Reaktion darauf ist wichtig. Und wir wollen darauf schauen, wo wir stehen oder wo wir stehen sollten. Und wir haben heute Verse aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 1, und wir lesen die Verse 17 bis 25, und den 17. Vers habe ich noch dazu genommen, der leitet eigentlich über, und ich möchte das mit euch lesen. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht mit weiser Rede, auf dass nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Ja, die Verse, die lesen wir im Korintherbrief. Also Paulus schreibt hier an die Korinther. Und Korinth war eine griechische Stadt unter römischer Herrschaft. Und man kann sagen, für damalige Verhältnisse eine moderne Stadt, eine Handelsmetropole mit mehreren Häfen, und es gab dort Austausch, es gab Sklaven, und die Stadt hatte sicherlich einen gewissen Wohlstand, und es gab auch einen großen kulturellen Austausch. Und man lebte also in so einem Umfeld von verschiedenen Traditionen, aber auch eben von verschiedenen Religionen, und es gab viele Tempel und Altäre, und es gab verschiedene Götter. Also es war daher auch eine Hochburg von Götzendienst. Und Korinth war eine griechische Stadt, also war geprägt von Philosophie. Und wir wissen, dass die Griechen die Weisheit und Vernunft angebetet haben, vergöttert haben. Und Philosophie und Rhetorik damals, also man konnte, wenn ich das richtig gelesen habe, in Korinth damals schon Philosophie studieren. Es gab mehrere Universitäten. Das war angesagt, und die Fähigkeit, gut zu reden, fesselnd zu reden, Argumente überzeugend zu präsentieren, das war sehr positiv, also den Gegner niederzureden, rhetorisch überlegen zu sein. Wenn du ein guter Redner warst, dann warst du angesagt. Und Paulus kam hier auf seiner zweiten Missionsreise nach Korinth, das können wir alles in der Apostelgeschichte lesen, und die Botschaft, die er mitbrachte, die war komplett anders als das, was die Korinther bisher lebten. Paulus, der predigte vom Kreuz. genauer gesagt von dem, was damit verbunden war. Er predigte das Evangelium, das, was Jesus am Kreuz getan hatte, also den Opfertod und was das bewirkte. Und er redete von Jesus und Jesus, der von sich in Anspruch nahm, göttlich zu sein, also Gottes Sohn zu sein, und aber der am Kreuz starb. Und Paulus wusste, wenn in einer Stadt wie Korinth, die stolz auf ihre Intellektualität war, auf ihr kulturelles Leben, auf ihren Reichtum, auf ihre Philosophie, wenn er dort erzählte, dass dieser Mensch, dieser Jude, Jesus von Nazareth, am Kreuz gekreuzigt wurde, dass dieser auferstanden ist und jetzt der König der Welt ist und als Gott für uns gestorben ist, dass diese Botschaft total crazy war. Und wenn er dann noch erklärt, dass er gerade durch das Kreuz den größten Sieg errungen hatte, dann war ihm klar, dass die Menschen im Allgemeinen dachten, das ist wirklich eine schräge Botschaft. Und das war damals so und das ist heute eigentlich nicht anders. Und diese Botschaft war eine Nachricht, die passte nicht unbedingt nach Korinth. Und trotzdem, auch in Korinth, obwohl diese Botschaft ja so im Kontrast stand, bekehrten sich Menschen dort. Und das ist ein Hinweis darauf, dass diese Botschaft Kraft hat, dass Menschen zu Gott kommen, sich bekehren, obwohl diese Botschaft in so einem scheinbaren Kontrast steht zu dem, was Menschen gerade leben. Also völlig konträr zur Selbstliebe, zu den vorhandenen Philosophien und zum Leben der Menschen dort. Und genau das dürfen wir auch wissen, heute für uns. Diese Botschaft ist heute genauso scheinbar verrückt, ne, für die Menschen damals. Aber auch heute ist es genauso aktuell wie damals. Und auch heute hat sie Kraft und erweckt Menschen zum Herrn. Und auch da, wo wir das vielleicht nicht denken würden, dass das passiert. Und dann können wir lesen in der Apostelgeschichte, dass Paulus eine Gemeinde gründen konnte in Korinth. Und er ging später weiter nach Ephesus. Und dann kam Paulus zu Ohren, dass es zu vielen Problemen in der Gemeinde in Korinth gekommen war. Also Korinth war eine neue Gemeinde mit alten Problemen, mit menschlichen Problemen. Und es kam zu Streitigkeiten zwischen den Menschen, es gab moralische Unzucht, große Herausforderungen, die sich aufgetan hatten. Und ein weiteres Problem war, dass die Philosophien der Welt mit der Lehre der Apostel sich vermengten und dass sie Kämpfe austrugen, welcher Prediger besser war und dass sich verschiedene Lager bildeten und jeweils die Menschen zu dem Prediger und zu dem gingen und an ihren Mündern hingen. Und es brachten Spaltungen und die Einheit der Gemeinde war dadurch gefährdet. Und Paulus, der schiebt hier einen ganz klaren Riegel vor, als das, was wir in Vers 17 lesen, wo er sagt, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht mit weiser Rede, auf dass das Kreuz Christi zunichte werde. Also Paulus kritisiert das hier vehement, diese Gruppierung, die sich gebildet haben, sich diesen besonderen Weisheiten anzuschließen. Und er macht sehr deutlich, ihr denkt fleischlich, ne, ihr denkt weltlich. Und Paulus, der bringt sie zurück zur Wurzel. Es geht einzig allein um den Kern, um den wahren Inhalt, um den einen, um das Evangelium und das, um das, was Jesus gemacht hat, Jesus selber. Und es geht nicht um die äußere Form, nur um das Evangelium. Und er ergänzt auch, er sagt, nicht in weiser Rede will ich reden. Also es ging für ihn um die Verkündigung, nicht um hochtrabende Philosophie, um herausragende Weisheiten. Und Paulus selber war eigentlich ein brillanter Rhetoriker. Er war sehr gebildet und er hatte die Fähigkeit, Dinge logisch zu argumentieren. Und er hätte selber rhetorisch alle plattreden können, aber er hat die einfache Botschaft gewählt, ganz einfach, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, dass er ein perfektes Leben für uns gelebt hat und dass er gekreuzigt wurde am Kreuz und für unsere persönlichen Sünden gestorben ist. Er hat ganz einfach so gepredigt, dass es jedes Kind verstehen kann. Das war der Kern. Und er hat sich geweigert, in weiser Rede zu reden, wie er sagt, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird, damit man ihm nicht auf die Schulter klopfen kann und sagen, hey, gute Ansprache, sondern damit die Aufmerksamkeit auf Jesus liegt, auf den Preis, den er bezahlt hat. Also Paulus kommt und er erdet sie und sagt, nur schaut auf das Erlösungswerk und das ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Es geht nicht um irgendwelche Redner, es geht nicht um irgendeinen Pastor, es geht nicht um menschliche Weisheit, es geht um unser Fundament, was wir haben. Schaut doch auf das, was Christus getan hat. Und kommt zurück zur Basis. Und in den Versen vorher, da sagt er, da erinnert er sie an das, was Gott ihnen geschenkt hat. Durch ihn seid ihr reich geworden und ihr habt keinen Mangel an Gnadengabe, die euch gegeben ist und ihr seid untadelig am Tag des Herrn. Und dann sagt er noch in Vers 9, Gott ist treu. Also in allem eurem Versagen, in allem das, was die Korinther gemacht haben, der Herr ist derjenige, der euch trägt, der euch versorgt, der euch durchträgt bis ans Ende. Darauf schaut, nicht auf die Nebensächlichkeiten. Und warum ist das so wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass unser Fundament das Wort vom Kreuz ist? Weil auch wir in dieser Versuchung stehen, unser Heil in anderen Dingen zu finden, zu suchen. Und dass wir unserem Glauben, unser Fundament etwas hinzufügen könnten oder etwas wegnehmen könnten. Und es besteht die Gefahr, dass wir diese Botschaft verwässern, mit eben dieser Weisheit der Welt. Und das war hier auch eine echte Gefahr. Und Paulus stellt hier zwei Weisheiten gegenüber. Wir sehen das in Vers 17, mit weiser Rede will ich nicht reden. Also er redet hier von der Redeweisheit, von der menschlichen Weisheit. Und dann redet er im Vers 18, bezeichnet er das Wort vom Kreuz. Also eben, da steht er dagegen, göttliche Weisheit. Und die passen überhaupt nicht zusammen. Sie sind konträr. Und ja, wenn wir das mal betrachten, was bezeichnet hier der Paulus mit menschlicher Weisheit? Was ist Redeweisheit, die hier angesprochen wird? Und menschliche Weisheiten, die hier gemeint sind, sind Konzepte und Philosophien, die von Menschen entwickelt werden und auf die Menschen ihre Hoffnung bauen, die aber nicht zu Gott führen. Und das kann eben so sein, dass menschliche Philosophien auch sehr interessant sein können. Das kann man gut lesen und das hört sich sehr spannend an. Aber es ist letztendlich nicht Weisheit, die zu Gott führt. Und aus Gottes Sicht ist es deswegen überhaupt gar keine Weisheit. Und auf der anderen Seite sehen wir das Wort vom Kreuz, also die Kreuzesweisheit. Und diese ist die Weisheit Gottes. Sie ist komplett anders. Sie widerspricht der Weisheit dieser Welt. Und es ist die Weisheit, in der sich Jesus offenbart hat durch seinen Tod und anstelle von uns Sündern zum Fluch geworden ist und den Zorn Gottes ertragen hat. Und der Unterschied ist, die Weisheit vom Kreuz, die macht Gott groß und erhebt ihn und den Menschen klein. Und die steht im kompletten Gegensatz zu der Weisheit der Welt, weil die Weisheit der Welt, die stellt den Menschen in den Mittelpunkt und versucht, seinen Egoismus und seine Selbstsucht zu füttern. Und deswegen ist es wichtig zu sehen, worauf wir unser Leben bauen. Sonst kommt unser ganzes Glaubenleben ins Wanken. Und warum das so wichtig ist, das lesen wir im Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Also es gibt zwei Weisheiten, aber nur eine macht selig, nur eine gibt Leben. Und bei der müssen wir bleiben oder wir müssen uns entscheiden oder dürfen uns entscheiden, wenn wir noch nicht dort sind. Also deine Einstellung zum Evangelium, zum Kreuz ist wichtig, wo du stehst, auf welcher Seite du dich befindest. Und Jesus hat gesagt, ne, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, in Matthäus 12. Und da spricht Paulus etwas sehr Kompromissloses aus. Nur du kannst bei denen sein, die verloren gehen oder bei denen, die leben, also gerettet werden. Wenn es um das Thema Leben geht, da macht die Bibel eben keine Kompromisse. Und das ist eine harte Wahrheit. Und Paulus, der macht das hier klar. Für die einen ist diese Botschaft des gekreuzigten Jesus etwas Törichtes, etwas Dummes. Aber auch das macht Paulus klar, diese Botschaft ist trotzdem Gottes Weisheit. Ja, ich weiß nicht, was das bei euch auslöst, wenn ihr auf das Kreuz schaut. Für dich persönlich, ich denke, das ist für jeden individuell etwas anderes, was damit verbunden ist. Aber ich denke, wir können sehen, welches Leid der hatte, als er am Kreuz gestorben ist, und die Liebe, die dahinter steht, die er uns geschenkt hat, und wie viel Gnade und Barmherzigkeit er uns geschenkt hat. All das steht ja hinter dem Kreuz. Und ich denke, wir können auch die Hoffnung sehen, die diese Botschaft ausstrahlt. Und wir können uns darauf freuen, auf das, was uns erwartet, auf ein Leben in Herrlichkeit mit dem Herrn. Und ich denke, für die meisten, die sich zu Christus bekennen, ist das Kreuz etwas Positives, also nicht nur Modeschmuck. Und daher sagt Paulus auch, uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Und wenn du das Evangelium angenommen hast, dann werden wir versöhnt mit Gott, und da drin steckt das Wort Sohnschaft. Und Sohnschaft bedeutet, du wirst ein Kind Gottes, du wirst ein Erbe. Also die Verheißung auf dein Erbe ist Leben. Also das Wort, das bewirkt etwas in uns Menschen, und wir sehen in Jesaja 55, kein Wort kommt leer zurück. Und für den einen ist es Torheit, und für die daran glauben, ist es eine Kraft Gottes. Es ist seine Gnade, und nur durch den Glauben an Jesus erhalten wir das. Und die Bibel sagt uns, dass wir uns nicht selber erlösen können. Wir haben uns Jesus anvertraut, seine Kraft erfahren, seine Kraft uns zu retten, uns zu vergeben, uns zu verändern. Und wir haben erfahren, dass es nicht unser egoistisches Eigenleben ist. Also wir haben eine fantastische Perspektive, nur Leben durch die Kraft Gottes. Und das ist die Botschaft. Und unser Glaube, der basiert auf einem wunderbaren Fundament. Es ist ein wichtiges Fundament für uns. Und ich kann euch sagen, beruflich, dass Fundamente wichtig sind. Wir haben vor ein paar Jahren in Herth ein Mehrfamilienhaus gebaut, und dafür brauchst du eine Statik. Das haben wir rechnen lassen, und dann haben wir die Statik bekommen, und für ein Mehrfamilienhaus muss die Statik an einen Prüfstatiker gegeben werden, und dann haben wir das weitergegeben an den Prüfstatiker, und dann wollten wir anfangen zu bauen, und dann rief der an und sagt, das kannst du alles vergessen. Die Fundamente, das funktioniert nicht. Und warum? Er sagt, ja, Düsseldorf-Herth ist Erdbebenzone. Also durch Düsseldorf läuft eine Erdbebenzone, und ein Teil davon muss als Erdbebenzone berechnet werden und die andere nicht. Und das hatte der Statiker vergessen. Und das war wichtig, sonst hätten wir ein Problem gehabt. Und ich will nicht hoffen, dass hier in Düsseldorf irgendwann mal große Erdbeben kommen, aber wir brauchen in unserem Leben, wir brauchen ein starkes Fundament, ein sicheres Fundament, auf das wir bauen dürfen, weil wir werden als Christen Erdbeben erfahren. Das ist so. Und das ist wichtig, und deswegen konfrontiert Paulus uns das und sagt, wir brauchen dieses Fundament, weil uns Dinge in unserem Leben, die werden eingreifen oder angreifen. Und deswegen schreibt Paulus diese Worte. Und das Wort vom Kreuz, das Evangelium, ist unser Fundament. Und das dürfen wir wissen, wir stehen fest gegründet auf Stein, auf Fels. Und dieser Fels ist Jesus und sonst gibt es keinen Fels. Und warum ist das so wichtig, dass wir uns daran erinnern? Nur man kann ja sagen, wir wissen das alles. Also alles das, was ich euch sage, das ist bekannt. Weil wir alle in Gefahr stehen, dass wir unseren Glauben mit einem schwachen Fundament tauschen. Dass wir das vergessen, worauf wir stehen und schwach werden. Oder vielleicht passt die Botschaft ja gar nicht mehr hier zu unserer Zeit. Da müssen wir hier was ergänzen und da was dazu tun. Das klingt besser. Wer redet heute noch über Sünde, wenn du in manchen Gemeinden gehst? Das Wort gibt es gar nicht mehr. Das ist unangenehm, darüber zu sprechen, aber es ist Wahrheit. Und diese Versuchung gab es bei den Korinthern und das ist heute nicht anders. Und Paulus macht das deutlich, dieses Wort hier vom Kreuz, das ist alternativlos. Und die einzige wirkliche Weisheit für uns, die kommt von Gott. Und deswegen sagt Paulus auch, diese Weisheit der Welt, die widerspricht sich mit der Weisheit der Menschen. Die ist polarisierend. Und Paulus sagt im Vers 18, du kannst durch die göttliche Weisheit gerettet werden. Und wenn du es nicht annimmst, dann gehst du verloren. Das passt nicht zusammen. Aber warum Paulus beschreibt hier noch eine andere Reaktion, und das ist auch eine Warnung für uns, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit eben denen, die verloren geht. Und diese Reaktion, die gibt es eben auch damals wie heute, die das Wort eben ablehnen. Für viele ist es Torheit. Und das Traurige ist, dass sie Gott nicht erkennen, dass sie das, was er am Kreuz getan hat, nicht erkennen und dadurch verloren gehen. Und ich denke, wir dürfen uns hier nicht hinstellen und meinen, wir sind hier die besseren Menschen. Auch wir sind Sünder und es ist allein Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit, dass wir diese Botschaft hören dürfen, dass wir sie annehmen durften. Und deswegen können wir uns auch so wichtig für jeden zu beten, der uns umgibt, für Menschen zu beten und auch diese Barmherzigkeit anzunehmen, dass wir für Menschen beten, dass dieses Wort in die Herzen der Menschen gibt. Also es gibt zwei Reaktionen. Für die einen ist es Torheit und für die andere ist es eine Gotteskraft, mächtig, um gerettet zu werden. Und Paulus geht hier näher drauf ein, Vers 19, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Und in Vers 19, da liefert er einen Grund, warum das so ist. Und er zitiert hier aus Jesaja 29, was Folgendes deutlich macht. Gott hat eine Abneigung gegen alles, die es meinen, besser zu wissen als Gott selber. Und das hat Jesaja schon zu der Zeit gesagt. Und das ist eigentlich nichts Neues. Das ist etwas, was uns Menschen immer betrifft. Und in diesem Vers geht es um Menschen, die meinen, oder die in ihrem Herzen nicht wirklich den Herrn suchen, die selbstverliebt sind, die nicht auf Gott schauen, sondern auf sich selbst. Und Gott stellt sich gegen Stolz, gegen Selbstweise. Er stellt sich gegen die, die auf sich selbst vertrauen, auf ihre Klugheit. Und diese Klugheit ist eben, oder dieses Selbstvertrauen ist Weisheit der Welt. Und die Korinther, die liebten diese Bildung und sie liebten Philosophie, aber Gott ist davon nicht beeindruckt. Und der Plan, den Gott hat mit dem Kreuz, damit erschüttert Gott jeden menschlichen Ansatz eben von Stärke und von Weisheit. Ja, die Weisheit Gottes, sein Heilsweg, sein Plan, sein Wort ist leider Torheit für viele Menschen und umgekehrt. Menschliche Weisheit basiert auf Selbstliebe, auf Materiellem, auf Ellenbogen, das darwinistische Prinzip, der Stärkere gewinnt, und auf Macht. Und ein Beispiel können wir lesen, ein bisschen beleuchten, Matthäus 20, Vers 25, da sagt Jesus was über Macht. Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihre Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Total auf den Kopf gestellt, das Verständnis hier von Größe, von Macht, groß zu sein, ist zu dienen, sagt der Herr. Oder liebe deine Feinde. Also wie konträr ist göttliches Denken und wie konträr ist menschliche Weisheit dagegen zu göttlicher. Und Menschen lächeln darüber, wenn du sonntagmorgens hier hingehst und deine Zeit in geistige Dinge investierst. Du gehst zur Bibelstunde oder freitags zum Hauskreis. Das ist Zeitverschwendung. Studierst die Bibel. Was hilft dir das? Unnötig. Ist auch gar nicht mehr Zeitgeist. Ja, für viele ist das fanatisch, verrückt oder fundamentalistisch. Und Paulus sagt, wo sind die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Und ich denke, der Paulus, der schreibt das hier etwas provokant, ne? Wo ist denn die Weisheit der Welt? Und ich denke, wir brauchen die Augen nur ein bisschen aufzumachen, um zu schauen, wie denn die Welt so gut funktioniert ohne Weisheit, ohne Gott, wie toll Menschen leben. Es gibt viele psychisch kranke Menschen, es gibt Medikamentenmissbrauch, Alkoholmissbrauch. In Deutschland gibt es mehr Suizide jedes Jahr als Verkehrstote, Vereinsamung, Erkrankungen in Hülle und Fülle. Es gibt Selbstmord, es gibt Essstörungen. Ich will gar nicht reden von Gewalt, von Kriegen und Hunger. Vieles läuft hier komplett aus dem Ruder und falsch. Aber gleichzeitig ist der Mensch nicht in der Lage, auf die Kraft zuzugreifen, zu Gott zu kommen, der uns umgibt, und nicht auf den Herrn zuzugehen, um ihn nach Hilfe zu bitten. Und die Weisheit, was Gott hier sagt, ist Torheit. Wir sind begrenzt als Menschen und kein Mensch kann aufstehen und sagen, na, ich habe selbstständig die Wahrheit und Gott gefunden und Rettung erlangt. Und wir können das nur in Gott finden und Wahrheit finden, wenn uns Gott diese Wahrheit offenbart. Das hat er in Jesus getan. Und das können wir nicht aus uns. Aber dieses Opfer anzunehmen, das müssen wir selber tun. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Und in Vers 21, da lesen wir etwas sehr Schönes. Nun, es gefiel Gott, uns selig zu machen, die glauben durch die Predigt. Nur Gott hat eine Freude daran, uns zu retten. Und das nicht auf dem Weg unseres eigenen Wissens und unseres eigenen Könnens, sondern durch das, durch diese Botschaft, durch das, was der Herr gemacht hat. Und wir dürfen Paulus nicht falsch verstehen. Paulus ist nicht bildungsfeindlich, aber Paulus hat etwas gegen diese Weisheit der Welt, sondern es geht um das, um die Tat, die Weisheit, die hinter dieser Tat steht. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Paulus erwähnt hier Juden und Griechen. Und beides sind eigentlich Menschengruppen, die hatten gar nicht viel miteinander zu tun. Aber was sie geeint hatte, das war eine Abneigung gegen das Kreuz. Und beide Gruppen hatten zahlreiche Gründe dafür. Also der darf nicht so sein, Gott darf nicht so sein. Für die Juden war das Kreuz eine Schande, etwas, was überhaupt gar keine Stärke darstellt. Es war ein Folterwerkzeug. Und es war damals etwas unaussprechlich Schreckliches. Man konnte nicht einfach so ein Kreuz irgendwo hinnehmen. Das ging gar nicht. Es war herabwürdigend, das Kreuz. Und dort wurde Jesus hingerichtet. Und das soll unser König sein? Für die Juden gab es überhaupt keinen Grund, sich mit dem Kreuz zu identifizieren. Sie hatten diese Botschaft nicht verstanden. Und die Juden damals wollten Zeichen sehen, vertreibt die Römer. Aber Jesus sagt in Matthäus 16, ein böses und schlechtes Volk benötigt Zeichen. Ich werde euch kein Zeichen mehr geben. Es ist eigentlich verrückt, weil Jesus Jahre unter den Juden Wunder getan hat und Zeichen getan. Er hat Kranke geheilt, hat Wunder getan, er hat Tote lebendig gemacht. Wie viele Zeichen braucht er? Und er hat gesagt, ich könnte das noch Jahre machen. Ihr würdet nicht an mich glauben. Ich würde euch ein Zeichen nur geben, das ist mein Tod und meine Wiederauferstehung. Ein böses und ehebrechliches Geschlecht nannte er die Menschen. Und ihr habt Probleme in eurem Herzen, darum ging es. Und den Griechen mit all ihrer Weisheit und mit den Philosophien war es eine Torheit. Also Gott wird doch nicht so was Schwaches und Demütiges am Kreuz nageln und damit Menschen retten. Also Macht, Ansehen, Intelligenz, Größe, das war etwas. Aber dass Gott jemand durch Glauben retten kann, das ist naiv, das ist zu simpel. Das ist eine Beleidigung für unseren Intellekt. Und die Menschen konnten nicht verstehen, dass sich jemand freiwillig ans Kreuz schlagen lässt und sich demütigt. Ja, was können wir sehen? Es gab schon immer Gründe, warum Menschen Gott abgelehnt haben und ihn im Herzen nicht angenommen haben. Die Juden wollten Zeichen sehen. Und es kann sein, dass das auch eine Aussage ist, die bei uns zu finden sind, so, wenn Gott sich mal richtig zeigen würde in meinem Leben, nur dann könnte ich wirklich glauben. Wenn er sehr deutlich sagen würde, so musst du das jetzt machen. Dann, wenn es etwas Außergewöhnliches gäbe in meinem Leben, dann würde ich glauben. Und das ist im Kern vielleicht nichts anderes, was die Juden damals gesagt haben. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht vergessen, was der Herr für uns getan hat, dass er jeden Tag wirkt in uns. Ja, und die Griechen wollten Weisheit. Aber durch Weisheit und Philosophie lässt sich Gott nicht verstehen. Nur durch Glauben geht das, durch das, was wir annehmen, wenn wir den Herrn in unserem Herzen aufnehmen. Dann schenkt er uns Gnade. Ja, noch die letzten beiden Verse. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit als die Menschen sind. Ja, Paulus spricht hier von den Berufen, von den Berufenen, und wir dürfen das auch für uns annehmen, wenn wir Jesus angenommen haben. Paulus sagt, denen, die berufen sind, egal wo du herkommst, wenn du an Jesus glaubst, an das, was er am Kreuz für dich gemacht hat, dann siehst du das Kreuz mit anderen Augen, mit den Augen des Glaubens. Und du siehst nichts, was unsinnig ist, was Dummes. Du siehst kein Ärgernis. Du siehst Rettung. Du siehst Halt in deinem Leben, Hoffnung. Und du verstehst den Kontext der Bibel, wieso das alles Sinn macht, was uns heute hier widerfährt. Und du siehst deine Kraft, die du bekommst, durch das Leben. Und all das ist in dieser Botschaft. Das ist Weisheit, was uns Gott hier geschenkt hat. Und Gott stellt menschliche Weisheit und göttliche Weisheit auf den Kopf. Und er sagt, das, was ihr als Torheit seht, ist meine Weisheit. Und das, was ihr als Schwäche seht, darin liegt die Kraft Gottes. Und warum macht Gott das? Damit wir nicht stolz werden, damit wir uns nicht auf uns selber verlassen. Und die Botschaft vom Kreuz, die führt uns zu Demut, dass wir uns auf den Herrn verlassen und dass er alle Ehre bekommt im Leben, denn in ihm haben wir alles. Ich möchte noch mit euch beten. Ja, lieber Vater, ja, wir wollen immer wieder daran denken, ja, was du getan hast und was es dich gekostet hat, Vater, uns zu retten, dass du dass du alles aufgegeben hast, deine ganze Macht, deine Herrlichkeit, dass du dich für uns erniedrigt worden hast und dass du für uns zur Schuld geworden bist, Vater, dass du an das Kreuz gegangen bist, Herr, dass du gelitten hast für uns, damit wir die Herrlichkeit sehen dürfen, Vater. Und ja, wir können nicht oft genug daran denken, dass es etwas Besonderes ist, was du getan hast, und ja, dass es unverdient ist, Vater. Und wir danken dir, Vater, dass du das getan hast, dass du diesen Vorhang zerrissen hast, Herr. Und ja, wir sehen auch, dass du das getan hast und dass wir das annehmen dürfen, dass uns das selig macht, Vater, dass du uns Leben und Hoffnung schenkst. Und wir sehen aber auch, dass es für viele, ja, dass viele das nicht annehmen, Herr. Und so bitten wir dich, siehst du, und du hast es selber gesagt, sie sind verloren. Und wir bitten auch, dass du uns zu Werkzeugen machst, wie wir das heute Morgen schon gesagt haben, dass du uns hilfst, Vater, dass wir Botschaft sein können, dass du durch uns redest, Herr, dass du Menschen das auch vorhältst, Vater, dass sich Menschen bekehren, dass sie nicht verloren gehen. Und ja, darum möchten wir dich bitten, und wir möchten dich auch für alle bitten, die heute nicht hier sein können, Herr, dass du ihnen Kraft bist. Du bist jetzt schon da, du bist jetzt schon Gott, und du bist jetzt schon, stehst über allem. Danke für alles, für deine Liebe, Herr. Amen.